Tja, was ist hier los? Ich bin nicht sicher, gestand sie. Der Prof scheint etwas zu wissen, drängte ich sie. Er hat es angedeutet, wollte es aber nicht näher erklären. Dann soll er es dir selbst sagen, wenn er dazu bereit ist, erwiderte sie. Im Moment habe ich erst einmal die Akte für dich hier liegen, um die du gebeten hast. Sie wollte ablenken. Ich setzte den Rucksack ab. Oben reichte das zerbrochene Gewehr heraus und verschränkte die Arme vor der Brust. Unwillkürlich wanderte mein Blick dann noch zum Schreibtisch und zu dem Ordner, auf dem mein Name stand. Tier huschte davon, betrat das Profzimmer und ließ Abraham und mich allein im Hauptraum zurück. Abraham ließ sich an der Werkbank nieder und legte sein Gewehr mit einem Knall darauf. Unten glühte die Gravitonik grün. Ein Bauteil war aber anscheinend kaputt. Abraham nahm einige Werkzeuge von der Wand und begann, die Waffe zuzulegen. Was verschwinden Sie uns? Was verschweigen Sie uns? Ich nahm die Akte an mich. Eine Menge Dinge, antwortete Abraham. Durch den leichten französischen Akzent wirkte er, I forgot he's French, wirkte er besonders nachdenklich. So ist es auch richtig. Wenn einer von uns erwischt wird, kann er nicht alles verraten, was wir wissen. Ich grunzte unwirsch und lehnte mich neben Abraham an die Stahlwand. Babylon restored. Warst du mal da? Nein. Auch vorher nicht? Ich blättere die Akte durch, die Thea mir besorgt hatte. Als es noch Manhattan hieß? Ich war nicht da, sagte Abraham. Tut mir leid. Unterdessen betrachte ich Theas Schreibtisch. Ein Stapel Ordner kam mir bekannt vor. Meine alten Notizen. Früher hatte ich alles über die Epics zusammengetragen, was ich herausfinden konnte. Ich beugte mich vor und öffnete aufs Geratewohl einen Ordner. Er war mit Regalia beschriftet, vormals Abigail Reed, die Epic, die im Moment Babela beherrschte. Ich zog das Foto einer älteren, seriös wirkenden Afroamerikanerin hervor. Sie kam mir bekannt vor. War sie nicht vor langer Zeit eine Richterin gewesen? Ja, und danach hatte sie eine eigene Fernsehshow gehabt. Richterin Regalia. Ich blättere die Seiten durch, um die Erinnerung aufzufrischen. David, warnte Abraham mich, als er es raschen hörte. Das sind meine eigenen Notizen, versprach ich. Sie liegen auf Tiers Schreibtisch. Er setzte die Arbeit an seiner Kanone fort, ohne mich noch einmal anzusehen. Seufzend klappte ich den Ordner zu und las die Akte, die Tier mir besorgt hatte. Es gab nur ein einziges Blatt, das ihr jemand geschickt hatte. Es stammte von einem Loristen. So nannten wir Räche die Leute, ob die Epic studierten. Es ist oft schwer zu ermitteln, wer die Epics von ihrer Verwandlung waren. Das gilt ganz besonders für die frühen Vertreter. Lass ich in dem Dokument Stillhart ist ein ausgezeichnetes. Stillhart ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Wir haben viel von dem verloren, was einst im Internet zu lesen war, und er hat sich zusätzlich sehr bemüht, die Stimmen all derer zu unterdrücken, die ihn vor Calamity kannten, da uns jetzt dank ihres jungen Freundes seine Schwäche bekannt ist, müssen wir annehmen, dass er jeden beseitigen wollte, der ihn von früher kannte und ihn möglicherweise nicht fürchtete. Trotzdem konnte ich einige Informationen zusammentragen. Er hieß Paul Jackson und galt auf der Highschool als begabter Läufer. Außerdem neigte er dazu, andere zu schikanieren, was dafür führte, dass er trotz seiner sportlichen Erfolge kein Stipendium bekam. Es gab Zwischenfälle, über die mir keine Einzelheiten bekannt sind. Möglicherweise hat er einigen Teammitgliedern die Knochen gebrochen. Nach der Highschool fand er eine Anstellung als Nachtwächter in einer Fabrik. Tagsüber schrieb er in verschiedenen Verschwörungsforen und spekulierte über den angeblich unmittelbar bevorstehenden Untergang des Landes. Ich glaube nicht, dass er hellseherisch begabt war. Vielmehr war er einfach nur einer aus einer großen Gruppe von Exzentrikern, die mit der politischen Führung der Vereinigten Staaten unzufrieden waren. Oft sagte er, die gewöhnlichen Menschen seien seiner Ansicht nicht nach die gewöhnlichen Menschen seien seiner Ansicht nach unfähig, sich in Wahlen für das zu entscheiden, was für sie das Beste war. Das ist mehr oder weniger alles. Ich muss allerdings zugeben, dass ich mich frage, warum sie sich ausgerechnet nach einem toten Epic erkündigen. Worauf wollen sie hinaus, Tia? Darunter hatte Tia etwas mit Han geschrieben. Ja, David, auch ich bin neugierig, was du da ausgraben willst. Komm und sprich mit mir. Ich ließ das Blatt sinken und marschierte zum Prüfraum. Im Unterschlupf gab es keine Türen. Wir hangen einfach nur Tücher vor die Eingänge. Drinnen hörte ich Stimmen. David, warnte Abraham mich. Sie hat mir hier aufgeschrieben, dass ich mit ihr reden soll. Sie hat sicher nicht gemeint, dass du es jetzt sofort tun sollst. Ich zögerte am Eingang. Sind die Blumen ein deutlicher Hinweis darauf, dass Abigail damit zu tun hat? Sagte Tia gerade leiser. Ich konnte es kaum verstehen. Das ist anzunehmen, stimmte der Prof zu. Die Blütenblätter sprechen eine mehr als deutliche Sprache. Ich frage mich, entweder will ein verfeindeter Epic unsere Aufmerksamkeit auf sie lenken oder was? Oder sie selbst will uns verleiten, zu ihr zu kommen. Irgendwie sehe ich das wie einen hingeworfenen Federhandschuh. Tja, Abigail will, dass ich komme und mich ihr stelle. Und sie wird weiterhin Leute schicken, die mein Team toten, bis ich dem Ruf folge. Das ist der einzige Grund, der mir als Erklärung dafür einfällt, dass sie ausgerechnet Firefight rekrutiert hat. Ich stürmte in den Raum, ohne Abrahams resigniertes Seufzen zu beachten. Megan? Fragte ich. Was ist mit Megan? Tia und der Prof standen einander gegenüber. Gleichzeitig drehten sie sich um und sahen mich an, als wäre ich ein Brocken Rotz, den man nach dem Niesen auf der Windschutzscheibe entdeckt. Was ist ein Rotz? Ein Rotz ist, okay, den Mann nach dem Niesen auf der Windschutzscheibe entdeckt. Brockenrotz, Moment mal. Smoker, okay, ein schön Bugger. Ich reckte das Kinn und starrte zurück. Ich war ein vollwertiges Mitglied der Räche und dürfte jederzeit... Verdammt, die beiden wussten, wie man Leute anstarrt. Ich begann zu schwitzen. Megan, wiederholte ich. Habt ihr sie gefunden? Sie hat in Babbler ein Mitglied eines Reches-Teams ermordet. Oh, sagte der Prof. Das traf mich wie ein Faustschlag in die Magengrube. Das war sie nicht, behaupte ich. Was ihr auch zu wissen glaubt, ihr wisst nicht alles. Megan ist nicht so. Sie heißt Firefight. Die Person, die du Megan nennst, war nur eine Lüge, die sie erfunden hat, um uns reinzulegen. Nein, widersprach ich. Das war ihre echte Persönlichkeit. Ich habe es in ihr gesehen. Ich kenne sie. Prof, sie... David, fragte der Prof genervt. Sie ist eine von ihnen. Das bist du auch, schrie ich ihn an. Oh mein Gott. Du bist wirklich ein Kind manchmal. Oder ein Jugendlicher. Glaubst du wirklich, wir können einfach so weitermachen wie gehabt? Was passiert, wenn ein Epic wie Backbreaker oder Obliteration in die Stadt kommt? Jemand, der einfach die ganze Stadt in Trümmer legen kann, um uns zu erwischen. Deshalb sind wir noch nie so weit gegangen. schrie der Prof zurück. Deshalb haben die Rächer im Geheimen und im Stillen gearbeitet und nie einen Epic angegriffen, der zu mächtig war. Wenn diese Stadt zerstört wird, dann wird es deine Schuld sein, David Charleston. 10.000 Tote würden auf dein Konto gehen. Schockiert wich ich mich zurück. Weil mir auf einmal bewusst wurde, was ich tat, wollte ich merklich mit John Ferdrich streiten, dem Anführer der Rächer. Rings um ihn schien die Luft zu wabern, als er mich anschrie. Just gonna go back a little bit, check a little detail. Ich kann nicht sehen, sie ist eine von ihnen. Du bist auch. Glaubst du wirklich, wir können einfach so weitermachen wie gehabt? Was passiert, wenn ein Epic wie Backbrücke oder Obliteration in die Stadt kommt? Jemand, der einfach die ganze Stadt in Trümmer legen kann? Oh, okay, it was. Okay, it didn't look like someone else was talking, but that's okay. Deshalb sind wir noch nicht so weit. Das war eine Rechnung in Geheimen und stillen Arbeit. Okay. Rings um ihn schien die Luft zu wabern, als er mich anschrie. John, dir verschränkte die Arme von der Brust. Das war nicht fair. Du warst einverstanden, still hart anzugreifen. Wir tragen alle die gleiche Schuld. Er sah sie an, und die Wut wich zum Teil aus seinen Augen. Er grunzte. Tier, wir brauchen eine Lösung. Wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, müssen wir die starken Waffen gegen sie einsetzen. Andere Epics. Endlich fand ich meine Stimme wieder. Der Prof funkelte mich an. Damit konnte er sogar recht haben, meinte Tier. Jetzt funkelte der Prof Tier an. Was wir erreicht haben, war nur dank deiner Kräfte möglich. Ja, David hat Stillhart erledigt, aber er hatte nicht lange genug überlegt, wenn deine Abschirmung ihn nicht geschützt hätte. Vielleicht ist es an der Zeit, uns selbst einige neue Fragen zu stellen. Megan war mehrere Monate bei uns, ergänzte ich. Sie hat sich nie gegen uns gewandt. Ich habe gesehen, wie sie ihre Kräfte eingesetzt hat. Danach war sie etwas verrückt, das ist wahr. Aber sie stand immer noch auf der richtigen Seite, Prof. Und als sie mich während des Kämpfes mit Stillhart sah, ist sie wieder zu sich gekommen. Der Prof schüttelte den Kopf. Sie hat ihre Kräfte nicht gegen uns eingesetzt, weil sie für Stillhart spioniert hat und ich auffliegen wollte, entgegnete er. Ich muss zugeben, dass sie in der Zeit bei uns vernünftiger geworden ist und zunehmend sie selbst war. Aber jetzt hat sie keinen Grund mehr, ihre Fähigkeiten zu verbergen. Jetzt haben die Kräfte sie korrumpiert. Aber David, beharrte der Prof. Sie hat einen Rächer getötet. Gibt es Zeugen? Der Prof zögerte. Mir sind noch nicht alle Einzelheiten bekannt, aber ich weiß, dass es mindestens eine Aufzeichnung gibt, die entstanden ist, als sie gegen einen unserer Leute kämpfte. Danach wurde er tot aufgefunden. Sie war es nicht. Ich traf eine rasche Entscheidung. Ich fahre nach Babla und suche sie. Kommt nicht in Frage, entschied der Prof. Was sollen wir denn sonst tun, gab ich zurück und wandte mich zum Ausgang. Das ist der einzige Plan, den wir haben. Das ist kein Plan, das sind Hormone, widersprach der Prof. Ich lief rot an, blieb am Ausgang stehen und drehte mich um. Der Prof hob die Blütenblätter auf, die Tier auf die Gemüse gelegt hatte. Er sah Tier an, die noch immer die Arme vor der Brust verschränkt hatte. Sie zuckte mit den Achseln. Ich fahre selbst nach Babylon Restored, erklärte der Prof schließlich. Ich habe da mit einer alten Freundin etwas zu besprechen. Du darfst mich begleiten, David, aber nicht, weil du Megan für uns anwerben sollst. Warum dann? Fragte ich. Weil du einer der fähigsten Frontmänner bist, die ich habe, und weil ich dich brauchen werde. Lucago können wir im Moment am besten schützen, indem wir die Epics davon abholen, sich zu sehr auf die Stadt zu konzentrieren. Wir haben einen einen Herrscher bezwungen und damit eine klare Aussage gemacht. Die Zeit der Epikuranen ist vorbei, und kein Epik, wie mächtig er auch sei, ist vor uns sicher. Wir müssen dieses Versprechen einlösen, Davon, und ihnen Angst einjagen. Wie dem auch sei, wie dem auch sei, wie mächtig er auch sei, wie dem auch sei. Cool. Wie mächtig er auch sei, ist vor uns sicher. Wir müssen dieses Versprechen einlösen davon und ihnen Angst einjagen. Statt mit einer einzigen befreiten Stadt müssen wir sie mit einem ganzen rebellierenden Kontinent konfrontieren. Also schalten wir die Tyrannen in anderen Städten aus, sagte ich nickend, und wir beginnen mit dieser Regalia. Was wir erst können, verschränkte der Prof ein. Stillheit war vermutlich der stärkste lebende Epik aller Zeiten. Aber ich kann dir versichern, dass Regalia die raffinierste ist. Deshalb ist sie mindestens so gefährlich wie er, wenn nicht sogar gefährlicher. Sie schickt ihre Epics hierher, gab ich zu bedenken. Sie will die Räche töten. Sie hat Angst vor dir. Das ist möglich, räumte der Prof ein. Wie auch immer, es war eine Kriegserklärung und sie Matosis und die anderen hergeschickt hat. Dafür werden wir sie töten, genau wie wir es bei Stilla getan haben, genau wie du es heute mit Sof so getan hast, genau wie wir es mit jedem anderen Epic zu tun werden, der sich gegen uns stellt. Es suchte meinen Blick. Megan ist nicht wie die anderen, beharrte ich. Du wirst es sehen. Vielleicht, lenkte der Prof ein. Aber falls ich recht behalte, mein Junge, dann will ich dich dabei haben, damit du den Abzug durchdrücken kannst. Denn wenn jemand sie erlegen muss, dann sollte es ein Freund sein. Ein Gnadeakt. Mein Mund wurde trocken. Er nickte. Pack deine Sachen. Wir brechen noch heute Nacht auf. Kapitel 7. Weggehen, Nukargo, verlassen. Ich hatte noch nie... Ich meine, weggehen? Gerade hatte ich gesagt, dass ich weg wollte. Das war in der Hitze des Augenblicks geschehen. Erst als Tier und der Prof den Raum verließen, blieb ich in der Tür stehen und begriff, was ich gerade getan hatte. Ich hatte noch nie die Stadt verlassen. Ich hatte noch nicht einmal darüber nachgedacht. Innerhalb der Stadt gab es Epics. Außerhalb herrschte das Chaos. Nukargo war alles, was ich je gekannt hatte. Und jetzt sollte ich den Ort verlassen, um Megan zu suchen, dachte ich, kämpfte meine Ängste nieder und folgte Tia und dem Prof in dem Hauptraum. Es ist ja nur für eine kurze Zeit. Tia ging zu ihrem Schreibtisch und sammelte die Notizen ein. Anscheinend sollte sie den Prof auf der Reise nach Babala ebenfalls begleiten. Der Prof gab inzwischen Cody und Abraham einige Anweisungen. Sie sollten in Nukargo bleiben und die Stadt beobachten. Ja, sagte ich. Meine Sachen packen, die Stadt verlassen. Aber natürlich, genau das hatte ich sowieso schon vor. Er wird bestimmt lustig. Niemand hört auf mich. Butterrotem Gesicht sammelte ich meine 7 Sachen ein. Ich besaß nicht viel. Meine Notizbücher, die Tier kopiert hat, damit wir 2 Exemplare besaßen, 2 Sätze Kleidung, die Jacke, das Gewehr. Ich stellte den Rucksack auf den Boden, zog das zerstörte Gewehr heraus und brachte es Abraham. Er hielt es ihn. Wie man ein verletztes Kind dem Schürgeren vorstellt. Er untersuchte es und sah mich an. Ich gebe dir eine meiner Reservewaffen. Aber er legte mir eine Hand auf die Schulter. Das ist eine alte Waffe, die dir gut gedient hast. Aber allmählich solltest du dir etwas Besseres zulegen, David. Ich betrachte das kaputte Gewehr. Das P-31 war ein schönes Gewehr. Er beruhte auf dem alten M-14, einem der besten Gewehre, die ja je hergestellt worden waren. Diese soliden Waffen stammten aus einer Zeit, in der noch nicht alles zwanghaft modernisiert, hübsch und steril war. Damals als Kind hatten wir in Stielhardt-Fabrik P-31-Gewehre hergestellt. Sie waren robust und zuverlässig. Allerdings hatte Stielhardt nicht seine eigenen Soldaten damit ausgerüstet. Die P-31 hatte er vielmehr an anderen Kunden verkauft. Seine moderne Ausrüstung hatte er nicht an potenzielle Feinde weitergeben wollen. »Ja«, sagte ich. »Na gut«, ich legte das Gewehr weg. Ich meine, ich war dem Ding ja schließlich nicht persönlich verbunden. Es war ein Werkzeug, mehr nicht. Abraham drückte mitfühlend meine Schulter und führte mich in den Rüstkammer, wo er die Kisten durchsuchte. »Du brauchst etwas mit mittlerer Reichweite, Kaliber 5,56, ja? Ja, etwas in der Art. Ein AR-15 vielleicht? Bäh, ein AR-15? Es würde mich nicht gefallen, wenn mein Gewehr jede zweite Woche kaputt ist. Außerdem hatte heutzutage jeder Idiot ein M16, ein M16 oder ein M4 und deren Varianten. Dann ein G7. Das ist nicht genau genug. Oder ein Fall? Ein 7,62er? Vielleicht, überlegte ich, aber die Abzüge gefallen mir nicht. Du bist so wählerisch wie eine Frau mit ihren Schuhen, gurrte Abraham. Hey, sagte ich, das ist eine Beleidigung. Ich kannte viele Frauen, die mit ihren Waffen wählerischer waren als ich, als in Bezug auf die Schuhe. Abraham wühlte in die Kiste und förderte ein Gewehr zutage. Ich kannte viele Frauen, die mit ihren Waffen welche. Entförderte ein Gewehr zutage. Hey, was ist damit? Ein Gottschalk? Fragte ich skeptisch. Klar, das ist sehr modern. Das ist ein deutsches Fabrikat. Die Deutschen bauen sehr gute Waffen, erklärte Abraham. Die hier hat alles, was du brauchst. Automatikmodus, Feuerstoßmodus, Halbautomatik, Fernauslösung, Elektroniken komprimiertes, einklappbares Zielfernrohr, großes Magazin und du kannst Blendgranaten und moderne Patronen benutzen. Sehr zielgenau, gutes Visier, solider Abzug mit guter Führung. Zögernd nahm ich das Gewehr entgegen. Es war so schrecklich schwarz. Ich mochte Gewehre mit Holzteilen, die sich natürlich anfühlten. Waffen, die man eher für die Jagd benutze, statt Leute damit zu töten. Dieses Gewehr bestand ganz aus Plastik und schwarzem Metall. Es ähnelte den Waffen, mit denen die Schergen ausgerüstet waren. Abraham klopfte mir an die Schulter, als sei die Entscheidung längst gefallen, und ging hinaus, um mit dem Prof zu reden. Ich hielt das Gewehr am Korben fest. Alles, was Abraham gesagt habe, traf zu. Ich kannte mich mit Waffen aus und das Gottschalk war eine gute Waffe. Das jetzt Probezeit, erklärte ich dem Gewehr. Es wäre gut, wenn du mich beeindruckst. Na, fein, jetzt sprach ich schon mit Gewehren. Seufzend hängte ich es mir über die Schulter und steckte einige Magazine ein. Dann verließ ich die Rüstkammer und ging das kleine Päckchen mit meinen Habseligkeiten durch. Es hatte nicht lange gedauert, mein gesamtes Leben zusammenzusuchen. Devons Team ist schon aus St. Louis unterwegs, sagte der Prof geradezu. Abraham und Cody, sie helfen euch, Nukago zu halten. Sagt niemandem, dass ich weg bin, und greift keine Epics an, solange das neue Team noch nicht eingetroffen ist. Bleibt mit Tier in Verbindung und berichtet ihr alles, was sich hier ereignet. Abraham und Cody nickten. Sie waren daran gewöhnt, dass sich die Teams aufteilen und an verschiedenen Orten operierten. Ich wusste immer noch nicht, wie viele Köpfe die Rächer eigentlich zählten. Manchmal redeten die Leute, als sei dies das einzige Team, aber das war nur eine Tarnung, um die Gegner zu täuschen, die uns womöglich ausspionieren wollten. Abraham gab mir die Hand, dann zog er etwas aus der Tasche und hielt es hoch. Es war eine kleine silberne Kette mit einem Anhänger in Form eines stilisierten S am Ende, das Abzeichen der Getreuen, der Religionsgemeinschaft, zu der Abraham sich bekannte. Abraham, setzte ich an. Ich weiß, dass du nicht gläubig bist, erklärte er, aber du führst jetzt die Prophezeiung, David. Es ist so, wie dein Vater gesagt hat. Die Helden werden kommen. In gewisser Weise sind sie sogar schon da. Ich blickte zur Seite, wo der Prof einen Duffelbag bereitstellte, den Cody schleppen sollte. Nickend nahm ich Abrahams Anhänger entgegen und schloss die Faust herum. Er und seine Gruppe glaubten, die bösen Epik seien eine Prüfung Gottes, und wenn die Menschheit durchhielt, würden eines Tages die guten Epics auftauchen. Das war naiv. Ja, ich dachte auch selbst daran, dass Güter-Epics wie der Prof uns helfen könnten, aber mit dem religiösen Drumherum konnte ich nichts anfangen. Andererseits war Abraham mein Freund und die Gäste war aufrichtig gemeint. Danke, sagte ich. Bleib standhaft, fügte Abraham ihm zu. Dies ist die wahre Prüfung eines Mannes. Aufrecht bleiben, wenn andere selbst zufrieden werden. Abraham nahm dieses Packen an sich. Sie und der Prof hatten kaum länger gebraucht als ich. Als Rächer lernte man schnell aus dem Koffer zu leben. Seit ich zu ihnen gestoßen war, hatten wir bereits viermal den Unterschlupf gewechselt. Ehe wir aufbrachen, lief ich noch im Edmunds Raum, um mich zu verabschieden. Er saß im Lampenlicht da und las einen alten Science-Fiction-Roman mit vergilbten Seiten. Er war der seltsamste Epic, den man sich überhaupt vorstellen konnte. Zurückhaltend, schlank, älter und seine Lippen spielte ein warmes Lächeln, als er aufstand. Ja, sagte er. Ich muss eine Weile weg, erklärte ich. Oh, er hatte gar nicht richtig zugehört. Edmund verbrachte die meiste Zeit in diesem kleinen Raum und las. Anscheinend hatte er sich mit seiner dienenden Position abgefunden, genoss dabei auch das Leben, so gut er konnte. Wie der Prof war er ein Spender. Er schenkte seine Kräfte den Männern und Frauen bei den Schergen, damit diese die Energiezellen aufladen und die Stadt mit Strom versorgen konnten. Edmund, sagte ich, als er mir die Hand gab, weißt du, was deine Schwäche ist? Oh, das ist eine gute Frage. Er zuckte mit den Achseln. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich anscheinend keine habe. Wir vermuteten, dass er log. Der Prof hatte ihn jedoch nicht weiter bedrängt, weil Edmund in jeder Hinsicht gut mit uns zusammenarbeitete. Edmund, das könnte wichtig sein, fuhr ich leise fort. Es könnte wichtig sein, um alle Epics auszuschalten. Es gab nicht viele Epics, mit denen man wirklich reden konnte, von ehrlichen Auskünften über ihre Kräfte ganz zu schweigen. Tut mir leid, sagte Edmund. Eine Weile glaubte ich, ich wüsste es, aber ich habe mich geirrt. Jetzt bin ich so ratlos wie jeder andere. Was dachtest du denn damals, was es war? Die Nähe eines Hundes, erklärte er. Das beeinflusst mich allerdings doch nicht so, wie ich dachte. Mit gerunzelter Stirn nahm ich mir vor, dem Prof davon zu erzählen. Das war erheblich mehr, als wir bisher von ihm erfahren hatten. Danke, sagte ich. In vielen Dank was du für Nukaru tust. Edmund kehrte zu seinem Stuhl zurück und nahm das Buch in die Hand. Mich wird immer irgendein anderer Epic kontrollieren, um es nun. Mich wird immer irgendein anderer Epic kontrollieren, ob es nun Stillheart oder Limelight ist. Es spielt keine Rolle. Und das ist ja traurig. Es spielt keine Rolle. Es kommt mir nicht darauf an, die Befehlsgewalt zu haben. Er setzte sich und las weiter. Seufzend kehrte ich in den Hauptraum zurück. Der Prof hatte seinen Packen bereits geschultert. Ich ging hinter ihm als letzter hinaus und betrat die Katakomben von Nukago. Während der etwa halbstündigen Wanderung bis zu einer der versteckten Garagen sprachen wir nicht viel. Dort in der Nähe führte eine Substraße in die Oberstadt hinauf. Abraham und Cody packen unsere Sachen in einem Jeep. Ich hatte gehofft, wir würden einen Hubschrauber nehmen, aber das wäre wohl zu auffällig gewesen. Achte unterwegs auf Pukes, Junge. Cody schüttelte mir die Hand. Die konnten ja da draußen alles Mögliche nachhaben. Nicht schon wieder, Tier seufzte sich auf den Vordersitz. Das sind Wesen aus der irischen Mythologie, du Trottel. Cody zwinkerte mir zu und warf mir seine in Tarnfarben gehaltene Baseballmütze zu. Pass gut auf euch auf. Er hob die Daumen und zog mit Abraham in die Substraßen zurück. Und jetzt. Okay, ich frage nicht so viel, aber naja, er ist nicht meine Lieblingsfigur. So kam es, dass ich kurz darauf hinten in einem Jeep saß. Der Wind säuste mir die Haare. Ich war mit einem neuen Gewehr ausgerüstet und sah zu, wie hinter mir die Heimat, in der ich meine ersten 19 Lebensjahre verbracht hatte, rasch kleiner wurde. Die dunkelste Skyline hatte ich bisher nur selten gesehen. Selbst vor Calamity hatte ich mich nicht so gut wie immer zwischen oder unten den Gebäuden der Stadt aufgehalten. Wer war ich, wenn ich nicht mehr in Nukago war? Eine ähnliche Leere empfand ich in manchen Nächten, wenn ich mich fragte, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, nachdem er fort war. Ich hatte gesiegt und mein Vater war gerecht. Die Antwort kam über mich wie ein Dinosaurier, der sich auf sein Nest setzte. Mein Leben drehte sich nicht mehr nur um eine Stadt oder einen Epic. Ich kämpfte in einem Krieg. Es ging darum, die Epics auszuschalten, ein für allemal. Zweiter Teil, Kapitel 8. Die Blätter flatterten in meiner Hand, als wir über den Highway rasten. Wir hatten ein relativ gut erhaltenes Stück Asphalt erreicht, rumpelten aber trotzdem hin und wieder durch Schlaglöcher. Ich hätte nicht gedacht, dass eine so gute Straße so schnell verfiel. Seit Calamity's Schienen waren noch nicht einmal 13 Jahre vergangen und der Belag war jetzt schon voller Schlaglöcher und Risse, aus denen sich die Pflanzen wie Zombiefinger aus dem Grab emporreckten. Viele Städte, die wir passierten, waren verlassen, die Fenster zerstört, die Gebäude verfallen. Einige Orte waren in besserer Verfassung. In der Ferne konnten wir offene Feuer ausmachen. Aber diese Orte wirkten eher wie Festungen. Rundherum Mauern, dafür einige Felder, die Machtbereiche verschiedener Epics. Wir reisten nachts, hin und wieder bemerkten wir Feuer, aber kein einziges Mal sahen wir elektrisches Licht. Nukago war wirklich eine große Ausnahme. Der Stall hatte nicht nur die hohen Wolkenkratzer und die elegante Skyline erhalten, in Stillheitsreich hatten auch die grundlegenden Versorgungsgetriebe weiterhin funktioniert. Der Prof fuhr mit Schutzbrille. Die Scheinwerfer des Jeeps waren gegen UV-Lampen ausgetauscht worden, die nur jemand sehen konnte, der über die richtige Ausrüstung verfügte. Ich hockte hinten und verbrachte die Zeit damit, die Notizen und Berichte zu lesen, die Tier mir zu geben habe, gegeben hatte. Dazu steckte ich die Dokumente in eine kleine Kiste mit eingebauter Lampe und den Lichtschein möglichst gut zu tarnen. Das Auto fuhr langsamer. Es holperte stark, als der Prof vorsichtig einem zerstörten Bereich des Asphalts auswich. Am Straßenrand lagen Fahrzeuge wie die Panzer riesiger Käfer. Zuerst war ihnen das Benzin ausgegangen. Dann hatten die Leute sich ausgeschlachtet. Unser Auto war glücklicherweise umgebaut und lief mit eine von Edmunds Energiezellen. Als wir langsam über den Schutt fuhren, hörte ich draußen in der Nacht ein Geräusch, als sei ein Zweig gebrochen. Der Rucksack des Jeeps war nicht sehr groß, hatte aber kein Dach. Deshalb konnte ich die Kiste leicht vom Schoß hinunterschieben, neben mir absenzen und das neue Gewehr hervorholen. Ich legte an und drückte auf den Kopf, der das automatische Zielfernrohr aktivierte. Ich musste zugeben, dass alles sehr gut funktionierte. Es schaltete von selbst auf Nachtsicht um und gab mir die Möglichkeit, die Quelle des Geräusches heranzuzoomen. Dank der holographischen Darstellung konnte ich nach wenigen Sekunden ein paar Plünderer in zerlumpeter Kleidung entdecken, die im Dunkeln hinter einem zerstörten Auto hockten. Mit den langen Bärten und den nachlässig geflickten Klamotten wirkten sie verwahrlost. Ich entsicherte das Gewehr und suchte nach Waffen. Auf einmal tauchte ein weiterer Kopf auf. Es war ein kleines Mädchen, höchstens 5 Jahre alt. Eine der Männer hieß sie schweigen und schob sie wieder nach unten. Dann beobachtete er weiter unseren Jeep, bis wir das zerstörte Straßenstück hinter uns gelassen hatten und wieder beschleunigen konnten. Rasch blieben sie hinter uns zurück. Ich ließ das Gewehr sinken. Hier draußen sieht es wirklich übel aus. Wann immer eine Stadt aufrappelt, taucht ein Epic auf, der sie entweder beherrschen oder dem Erdboden gleich machen will, erklärte Tia, die auf dem Beifahrersitz saß. Noch schlimmer wird es, wenn einer aus ihrer Mitte irgendwelche Fähigkeiten entwickelt, fügte der Prof leise hinzu. Nur selten traten neue Epics und Erscheinungen, aber hin und wieder kam es vor. In einer Stadt wie Neukölln geschah es vielleicht einmal alle 4 oder 5 Jahre. Die neuen war besonders gefährlich, weil alle Epics, die ihre Kräfte gerade erst entdeckt hatten, am Anfang ein wenig verrückt werden und ihre Fähigkeiten ziellos einsetzen, um alles zu zerstören. Stillhart hatte solche Neueinkommlinge rasch zur Strecke gebracht und unterworfen. Hier draußen gab es jedoch niemanden, der ihre blinde Wut zügeln konnte. Beunruhigt lehnte ich Miedewa an und setzte nach einer Weile meine Lektüre fort. Es war die dritte Nacht auf der Straße, als nach der ersten Nacht die Morgendämmerung auf Abend gebrochen war. Hatte der Prof den Wagen in ein verstecktes, sicheres Haus gelenkt. Anscheinend besaßen die Reiche viele solcher Unterkünfte an den wichtigsten Straßen. Normalerweise waren es Löcher, die man mit Tensoren in den Fels geschnitten und mit Geheimtüren gesichtet hatte. Ich hatte den Prof wegen der Tensoren nicht weiter bedrängt. Sogar mit mir sprach er darüber, als handelte es sich tatsächlich um technische Geräte und nicht etwa um Tarnvorrichtungen für seine Kräfte. Nur die Räche in seinem eigenen Team dürften sie benutzen, was ich für sehr sinnvoll hielt. Die meisten Epic-Kräfte besaßen nur eine begrenzte Reichweite. Nach allem, was ich erfahren hatte, musste man sich in einem Umkreis von 15 Kilometern bewegen, wenn sie vom Prof gespendeten Tensoren und Kraftfelder funktionieren sollte. Noch verwirrender war, dass die Räche tatsächlich über Techniken verfügten, mit denen sie die Kräfte der Epics nachahmen konnte. Dazu zählten etwa die Gauss-Knöne, die ich im Kampf gegen Stillhart eingesetzt hatte, und der Zeiger, mit dem man feststellen konnte, ob jemand ein Epic war oder nicht. Ich hatte den Verdacht geäußert, auch diese Geräte wurden insgeheim von Profs Kräften angetrieben. Doch er hatte mir versichert, dass dem nicht so war. Es war tatsächlich möglich, einen Epic zu töten und dessen Kräfte nachzuahmen, indem man einen Teil der DNA entnahm und eine entsprechende Maschine baute. Dadurch war Profs Täuschungsmürfe so glaubwürdig. Warum sollte man unseren Anführer für einen Epic halten, wenn es eine einleuchtende technische Erklärung für die Dinge gab, die das Team tun konnte? Ich blättere weiter zur Rückseite einer zusammengehefteten Reihe von Notizen, die Tia mir überlassen hatte. Dort fand ich Sourcefields Profil, das wir uns kurz nach ihrer Ankunft in Neukargo besorgt hatten. Emmelina Bask las ich dort. Ehemalige Hotelsverwaltungsangestellte Angestellter. Interessiert sich für asiatische Schundfilme, gewann ihre Epic-Kräfte 2 Jahre nach Calamity. Ich überflog ihre Lebensgeschichte. 2 Jahre hatte sie in Detroit, Madison und Little Buckstone verbracht. Sie hatte sich ein paar Jahre lang mit Static und seiner Epic-Truppe verbündet und war eine Weile von der Bildfläche verschwunden, ehe sie in Neukargo aufgetaucht war, um uns zu töten. Das fand ich zwar interessant, aber es war nicht das, was ich gesucht hatte. Ich wollte wissen, was sie vor ihrer Zeit als Epic getan hatte und war dabei besonders neugierig auf ihre Persönlichkeit, ehe die Verwandlung eingetreten war. Hatte man sie auch früher schon, genau wie Stuart, als unruhige Stifterin betrachtet? Zu diesem Lebensausschnitt gab es nur einige wenige Absätze. Nach dem Selbstmord ihrer Mutter war sie bei einer Tante aufgewachsen, doch die Ausführungen verrieten mir nichts über ihre Persönlichkeit. Am Ende gab es noch eine Notiz. Das Trauma der Mutter hing offenbar mit dem Großeltern zusammen. Ich beugte mich vor, während der Jeep wieder beschleunigte. »Dir?« machte sie und blickte von ihrem Datenpfad auf, das sie in eine ähnliche Kiste wie meiner verbarg, um den Lichtschein abzuschirmen. Angeblich hing das Trauma, an dem Sosphirs Mutter litt, irgendwie mit dem Großeltern zusammen. Was soll das heißen? Da bin ich nicht sicher, antwortete sie. Du hast einen Auszug aus einer größeren Akte bekommen, die Jori zusammengestellt hat. Er hat uns nur die wichtigsten Informationen geschickt. Meine eigenen Unterlagen gaben nicht viel über Sosphil her. Ich betrachtete noch einmal den Abschnitt, den ich meinen Schuhkarton beleuchtete. Kannst du ihn auch um die übrigen Informationen bitten? Warum bist du so von toten Epics fasziniert? Fragte Tia. Der Prof blickte zu Stör geradeaus, hörte aber anscheinend aufmerksam zu. Erinnerst du dich an Mitosis? Fragte ich. Er wollte vor ein paar Monaten zu Nukago übernehmen. Natürlich. Seine Schwäche war Rockmusik, sagte ich. Besonders seine eigenen Aufnahmen. Er war ein kleiner Rockstar, ehe sich seine Epics-Kräfte entwickelten. Und? Also, er ist doch ein unglaublicher Zufall, dass ausgerechnet seine eigene Musik seine Kräfte aufhebt. Ja. Was ist, wenn es bei den Schwächen einer Gemeinsamkeit gibt, eine Verbindung, der wir noch nicht auf die Spur gekommen sind. Das wäre jemandem aufgefallen, wandte der Prof ein. Wirklich, gab ich zurück. Am Anfang wusste niemand, dass es überhaupt Schwächen gab. Die Epics haben es den Leuten ja nicht von sich aus erzählt. Außerdem herrschte überall das Chaos. Du meinst im Gegensatz zu jetzt? Jetzt. Jetzt haben wir ein institutionalisiertes Chaos, erwiderte ich. Hör mal, wie lange ist es her, seit die Rächer ihre Arbeit aufgenommen haben? Wie lange sammeln die Loristen schon die Daten über die Schwächen? Das sind doch erst ein paar Jahre, oder? Bislang ist nur bekannt, dass die Schwächen der Epics bizarr und unwillkürlich erschienen. Aber wenn sie das nun gar nicht sind... Tia tippte auf ihr Datenpad. Ich denke, es lohnt sich, der Sache nachzugehen. Ich besorgte dir noch mehr Informationen über Sosphirs Vergangenheit. Ich nickte, blickte zwischen ihnen hin und her, dann auf die in östliche Richtung verläufende Straße. Viel konnte ich in der Dunkelheit nicht erkennen, nur eine Art hellen Dunst am Horizont, was mich überraschte. War das etwa Licht? Ist das schon die Morgendämmerung? Ich überprüfte es auf meinem Handy. Nein, das ist die Stadt, entgegnete der Prof. Babylon Restored. So früh schon? David, wir sind seit mehr als 2 Tagen unterwegs, erinnerte die mich. Ja, schon, aber Babel ist auf der anderen Seite des Landes. Ich dachte, es dauert mindestens eine Woche oder sogar 2. Der Prof schnaubte. Als die Straßen noch intakt waren, konnte man das leicht an einem Tag schaffen. Ich richtete mich wieder auf dem Rücksitz ein und hielt mich fest, weil der Prof trotz der Schlaglöcher beschleunigte. Offensichtlich wollte er die Stadt noch vor Tagesanbruch erreichen. Inzwischen führen wir durch zahlreiche Vororte, doch auch hier war alles so leer. Ich stellte mir vor, dass überall Gebäude standen, dazwischen vielleicht einige Farmen. Die Landschaft außerhalb von Nakawa war dagegen, naja, einfach ein großes Nichts. Die Welt war zugleich viel größer und viel kleiner, als ich es mir ausgemalt habe.